Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Law After Lunch. Ich möchte Ihnen heute das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, vorstellen. Dabei handelt es sich um ein plurilaterales Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie, so der deutsche Titel, das seit Mitte 2008, jedenfalls offiziell, zwischen den USA, Japan, der Europäischen Union und 8 weiteren Staaten verhandelt wird. Ziel des ACTA ist es, vor allem harmonisierte Standards für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu etablieren, um so besser gegen die weltweit grassierenden Schutzrechtsverletzungen durch Produkt- und Markenpiraterie vorgehen zu können. Zu diesem Zweck enthält das Abkommen Nebenregelungen über internationale Kooperation der Vertragsstaaten und Abstimmung des Gesetzesvollzugs, vor allem Vorgaben für die zivil- und strafrechtliche Sanktionierung von Immaterialgüterrechtsverletzungen, insbesondere von Marken- und Urheberrechtsverletzungen. Inwieweit das Abkommen auch für Patente gelten wird, das ist noch umstritten. In erster Linie enthält es Vorgaben für das Urheberrecht und das Markenrecht. Das Abkommen ist vor allen Dingen dadurch in die Schlagzeilen geraten, dass die Verhandlungen ganz überwiegend, zumindest am Anfang, geheim geführt worden sind, was weltweit Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen auf den Plan gerufen hat, die erhebliche Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer befürchteten. Nach dem Motto, was Geheimes ist per se verdächtig, das kann eigentlich nur was Schlimmes bedeuten. Und selbst das Europäische Parlament musste die Kommission, die die Verhandlungen auf Seiten der EU führt, erst ausdrücklich auffordern, über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert zu werden. Die Europäische Kommission hat diesem öffentlichen Druck mittlerweile nachgegeben und am 21. April dieses Jahres einen ersten Verhandlungsentwurf öffentlich zugänglich gemacht, der allerdings noch sehr schwer lesbar war, weil da sehr viele verschiedene Optionen, Alternativen für die einzelnen Regelungen vorgesehen waren, was zeigt, dass da sehr viel Unruhe in den Verhandlungen war. Nach der letzten Verhandlungsrunde in Tokio im September 2010 ist nun aber ein weiterer inoffizieller Entwurf des Abkommens vom 2. Oktober 2010 veröffentlicht worden. In dem sind nur noch sehr, sehr wenige Punkte strittig. Und da sich die Verhandlungspartner über die wenigen noch offenen Fragen ohne eine weitere Verhandlungsrunde per E-Mail verständigen wollen, wird noch dieses Jahr mit einer finalen Fassung gerechnet. Die Brisanz des ACTA lässt sich nur vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung im internationalen Recht des geistigen Eigentums begreifen. Ich möchte daher im Folgenden auch für diejenigen Teilnehmer meiner Urheberrechtsvorlesung, die vielleicht im Völkerrecht nicht so ganz firm sind, kurz auf den Hintergrund des Abkommens, vor allen Dingen seinen völkerrechtlichen Kontext eingehen, bevor ich dann auf den konkreten Inhalt zu sprechen komme. Anschließend werde ich noch einen kurzen Ausblick auf die zukünftige Bedeutung des Abkommens, vor allen Dingen aus europäischer Perspektive, geben. Gliederung finden Sie auch auf der einen Seite des Handouts, dass Sie das mitverfolgen können. Den grenzüberschreitenden Schutz des geistigen Eigentums durch völkerrechtliche Abkommen zu regeln, ist keine neue Entwicklung. Schon vor gut 150 Jahren fingen einzelne Staaten an, Regelungen zum Patent-, Marken- und Urheberschutz zunächst in bilaterale Handelsabkommen aufzunehmen. Und Ende des 19. Jahrhunderts sind die ersten multilateralen Staatsverträge geschlossen worden, welche die Vertragsstaaten wechselseitig zum Schutz des geistigen Eigentums verpflichten. Wichtigste Übereinkommen, die man kennen sollte, sind im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, also des Patentrechts, Markenrechts, Gebrauchsmusterrechts, die Pariser Verbandsübereinkunft von 1883, vollen Titel habe ich Ihnen dort auch abgedruckt, und im Bereich des Urheberrechts die revidierte Berner Übereinkunft von 1886. Der in diesem Abkommen geregelte Konventionsschutz beruht im Wesentlichen auf zwei Säulen. Zum einen dem Grundsatz der Inländerbehandlung, zum anderen bestimmten Mindestrechten. Das heißt, diese Abkommen verpflichten die Vertragsstaaten zunächst einmal dazu, ausländische Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf die jeweils geschützten Werke, Erfindungen, Marken und so weiter, wie Inländer zu behandeln, also Ausländer den inländischen Schutzrechtsinhabern gleichzustellen. Führt dazu, wenn wir uns zum Beispiel das Verhältnis Deutschland-Frankreich angucken, dass wenn ein französischer Urheber Schutz für das deutsche Gebiet erlangt, also etwa den Nachdruck eines Buches hier in Deutschland verbieten möchte, verpflichtet die RBÜ Deutschland dazu, dem dieselben Rechte zu gewähren, die ein deutscher Urheber hier in Deutschland hätte. Führt dazu, dass, wenn das Schutzniveau ein unterschiedliches ist, dass wir möglicherweise französische Urheber hier viel besser behandeln, als ein deutscher Urheber nach der RBÜ in Frankreich behandelt werden müsste. Man verpflichtet sich eben nur zur Gleichbehandlung. Eine materielle Gleichbehandlung aller Urheber ist dort nicht gefordert. Das wird etwas abgemildert durch den zweiten Grundsatz, die sogenannten Mindestrechte, die diese Abkommen vorsehen, auf die sich allerdings nur die Angehörigen der anderen Vertragsstaaten berufen können. Auch das führt also nicht zu einer materiellen Vereinheitlichung des Rechts. Den eigenen Bürgern müssen die Vertragsstaaten diese Rechte nicht gewähren. Also die RBÜ verpflichtet Deutschland nicht dazu, deutschen Urhebern bestimmte Rechte vorzusehen, sondern nur den jeweils anderen Vertragsstaaten. Jeder Vertragsstaat, der seine eigenen Angehörigen aber nicht schlechter stellen will als die ausländischen Verbandsangehörigen, wird sich bemühen, das Schutzniveau im eigenen Land auf das Niveau der jeweiligen Abkommen anzuheben. Auf diese Weise haben zumindest faktisch auch diese Abkommen mit dem Grundsatz der Inländerbehandlung und dem dort vorgesehenen Mindestrechten schon zu einer relativ deutlichen Rechtsvereinheitlichung in den letzten 130 Jahren geführt. Dieser Konvektionsschutz aber, der bezweckt in erster Linie eben den Abbau fremdenrechtlicher Diskriminierung. Darum geht es. Der Schutz des geistigen Eigentums hat aber gerade in den letzten Jahren zunehmend auch an Bedeutung im Welthandel gewonnen. Laut einer Studie der OECD belief sich in 2005 allein der internationale Handel von Produktfälschungen, also nicht das, was allein auf inländischem Gebiet passiert, sondern allein der internationale Handel auf mehr als 150 Milliarden Dollar. Dem trägt insbesondere ein Abkommen Rechnung, das zumindest die Völkerrechtler von Ihnen gut kennen, das TRIPS, das Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, das nach der Uruguay-Runde des GATT als integraler Bestandteil des WTO-Übereinkommens von 1994 in Kraft getreten ist. Dieses Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums auf Deutsch enthält, wie die früheren Abkommen, also genau wie RBÜ und PVÜ, Pflicht zur Inländerbehandlung und auch materielle Mindestrechte für insgesamt 7 Immaterialgüterrechte, unter anderem Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Markenrecht, Patentrecht. Aufgewertet durch das TRIPS wird vor allem der internationale Schutz des Urheberrechts, denn Artikel 9 TRIPS verpflichtet die WTO-Mitgliedstaaten zur Beachtung der RBÜ, also zumindest zur Beachtung der materiellen Regelungen, die in der RBÜ enthalten sind, mit gewissen Ausnahmen, insbesondere des Urheberpersönlichkeitsrechts. Das hat aber zu einer deutlichen Ausweitung der RBÜ-Vertragsstaaten geführt, mittelbar, zu denen inzwischen immerhin 164 Staaten gehören. Da auch die EU selbst neben ihren Mitgliedstaaten der WTO angehört, sind die Regelungen der RBÜ dadurch auch zum Teil des europäischen Unionsrechts geworden, was den Vorteil hat, dass der EuGH nun die Auslegungskompetenz auch für die inhaltlichen Fragen der RBÜ hat. Über die Inkorporation dieser Schutzstandards der RBÜ hinaus enthält das TRIPS erstmals aber auch detaillierte Vorgaben für die zivil- und strafprozessuale Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Ähnelt insoweit also der Schutzrichtung des ACTA, um die es heute geht. Die sind gemäß Artikel 1 Absatz 3 TRIPS aber wiederum nur für die Angehörigen anderer Mitgliedstaaten verbindlich. Auch das TRIPS schreibt also nicht vor, wie inländische Schutzrechte im Inland durchzusetzen sind. Weiterer Vorteil des TRIPS gegenüber den früheren Abkommen ist die deutlich verbesserte Durchsetzung der darin enthaltenen Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedstaaten, denn WTO-Mitgliedstaaten, die ihr Rechtssystem für geistiges Eigentum nicht TRIPS-konform gestalten, können durch den WTO-Streitschlichtungsmechanismus diszipliniert werden. Die Teilnehmer des diesjährigen Elsa Moot Courts wissen, wovon ich rede. Das TRIPS-Abkommen, und das ist ein kleines Problem vielleicht, hat eine Beziehung zwischen geistigem Eigentum und Handelspolitik wiederhergestellt, muss man sagen, die Abkommen aus dem 19. Jahrhundert, RBU, PVU und so weiter, eigentlich beseitigen wollten. Ich hatte schon gesagt, angefangen hatte der internationale Schutz in bilateralen Freihandelsabkommen. Aus diesem Zusammenhang sollte das geistige Eigentum eigentlich gerade rausgelöst werden. Man wollte das eben von der Handelspolitik abstrahieren und neutrale Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums in diesem multilateralen Abkommen schaffen. Das hat sich durch das TRIPS massiv geändert. Dadurch, dass das jetzt Teil der WTO-Politik geworden ist, hat das geistige Eigentum wieder einen erheblichen handelspolitischen Einschlag bekommen. Mit der WTO ist ein zweiter Global Player im internationalen Schutz des geistigen Eigentums auf den Plan getreten, neben der WIPO, die eigentlich traditionell für den Schutz des geistigen Eigentums auf internationaler Ebene zuständig bzw. verantwortlich war. Die WIPO, die World Intellectual Property Organization, ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, hat also mit der WTO überhaupt nichts zu tun und verwaltet unter anderem auch die RBU und die PVU und zahlreiche weitere Abkommen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Da die WIPO jetzt nicht der WTO das Spielfeld ganz alleine überlassen wollte, man wollte also das geistige Eigentum nicht ausschließlich in die Hand der Handelspolitik geben, verstärkte auch die WIPO nach Inkrafttreten des TRIPS wieder ihre Reformbemühungen und reagierte mit zwei eigenen Verträgen, nämlich dem WIPO Copyright Treaty, dem WCT, und dem WIPO Performances and Phonograms Treaty, dem WPPT, regelt allerdings nur das Urheberrecht, das Recht der ausübenden Künstler und der Tonträgerhersteller, hat also einen etwas engeren Anwendungsbereich als das TRIPS. Diese Sonderabkommen sind Ergänzungen der RBU und sollen diese an die Techniken, vor allen Dingen der Digitalisierung und des Internet, anpassen, indem sie zum Beispiel ein eigenes Recht der öffentlichen Zugänglichmachung vorsehen, also ein Ausschließlichkeitsrecht im Hinblick auf das Einstellen von Werken ins Internet und, darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, einen Rechtsschutz für technische Schutzmaßnahmen vorsehen. Auch diesen Verträgen gehört die EU als Vertragspartner an und hat die Verpflichtung aus den WIPO-Verträgen auch schon 2001 mit der Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft von 2001 umgesetzt. Der internationale Schutz des geistigen Eigentums hat heute also mit einem dicht gewebten Netz völkerrechtlicher Abkommen, zum einen unter dem Dach der WIPO, zum anderen unter der WTO, schon ein ganz beachtliches Schutzniveau erreicht. Das gilt insbesondere auch für das Gebiet der Europäischen Union, wo ein sehr hoher Stand der Harmonisierung sowohl im Urheberrecht als auch gerade Marken-, Geschmacksmusterrecht, im Patentrecht noch nicht ganz so, erreicht worden ist. Man kann sich also durchaus fragen, warum brauchen wir denn jetzt mit dem ACTA noch ein Abkommen, was im Grunde genommen exakt dieselbe Schutzrichtung hat wie das TRIPS. Nun, das liegt daran, dass die nördlichen Industriestaaten mit ihrer Kultur- und Markenprodukte exportierenden Urheberrechts- und Markenindustrie, insbesondere die USA, nach wie vor daran interessiert sind, den internationalen Schutz ihrer Rechte noch stärker durchzusetzen, insbesondere auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. The more, the better, kann man sagen. Es gibt also keine Obergrenze für den Schutz, immer noch ein bisschen mehr, ist nicht schlecht. Und das lässt sich unter dem Dach von WIPO und WTO heute kaum noch erreichen. Wenn Sie sich mal angucken, ich habe Ihnen die Daten in der Gliederung ja aufgezeigt, die letzten Revisionen der RBU und der PVU, die sind 1971 bzw. 1967 erfolgt. Seitdem hat es da keine großen Änderungen mehr gegeben. Die wird man zumindest einseitig zugunsten der Verwerterindustrie heute in diesen Foren auch nicht mehr durchsetzen können. RBU, 164 Mitgliedstaaten, zu denen auch zahlreiche Entwicklungs- und Schwellenländer gehören. Da prallen Interessenkonflikte aufeinander, die es heute kaum noch möglich machen, dort tatsächlich ernsthafte Reformen, zumindest zugunsten der Industriestaaten, einseitig durchzusetzen. Um dennoch den Schutz des geistigen Eigentums vom Niveau her anzuheben, sind deswegen vor allen Dingen die USA in den letzten Jahren wieder darauf zurückverfallen, vermehrt bilaterale Freihandelsabkommen als Instrument zu benutzen, um Regelung zum internationalen Schutz des geistigen Eigentums festzuklopfen. Allen voran das KORUS, also das koreanisch-US-amerikanische Freihandelsabkommen von 2007, was sehr, sehr ausführliche Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums und zu seiner Durchsetzung enthält. Und genau diese Bestrebungen sind auch der Grund dafür, warum jetzt das ACTA erstens im Geheimen und zweitens vor allen Dingen außerhalb von WTO und außerhalb von der WIPO zwischen einigen ausgewählten Staaten unter Federführung der USA verhandelt worden ist, vor allen Dingen unter Ausschluss der Entwicklungsländer. Die sollen zwar, sind herzlich eingeladen, diesem Abkommen später dann beizutreten, schließlich will man ja gerade das geistige Eigentum auch in diesen Ländern durchsetzen. Auf die Gestaltung des, auf den Inhalt des Abkommens hatten die aber keinen Einfluss. Das war auch so beabsichtigt. Politisch, muss man sagen, hat das ACTA deswegen schon jetzt, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist, schon großen Schaden angerichtet. Inhaltlich bietet das ACTA in seiner jetzt veröffentlichten Fassung weniger Zündstoff, als ursprünglich mal befürchtet worden war. Die meisten Regelungen kennt man in ähnlicher Form auch aus dem TRIPS, vor allen Dingen auch aus dem KORUS, was ein bisschen als Modell dafür gedient hat, und auf europäischer Ebene aus der Durchsetzungsrichtlinie von 2004, die eben auch schon innerhalb der EU eine sehr weitgehende Harmonisierung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums bewirkt hat. Problematisch ist deswegen weniger das, was im ACTA drinsteht, als das, was nicht drinsteht. Denn ebenso wie die von den USA in den letzten Jahren geschlossenen bilateralen Freihandelsabkommen, zeigt das ACTA eine deutliche Tendenz, den Rechtsschutz gegen Immaterialgüterrechtsverletzung weiter zu verschärfen, ohne aber, und das ist das Entscheidende, auf der anderen Seite verbindliche Vorgaben für den Schutz von Nutzerinteressen vorzusehen. Also Freiheiten im Hinblick auf das Urheberrecht zugunsten privater Kopien, zugunsten der Zitierfreiheit in wissenschaftlichen Werken, zugunsten von Bibliotheken oder Archiven, die in gewissen Umfang urheberrechtlich geschützte Werke frei nutzen können sollen. Alles so etwas findet man im ACTA überhaupt nicht. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass zu den Befürwortern dieses Abkommens vor allem die Interessenvertreter der urheberrechtlichen Verwertergruppen gehören, allen voran die US-amerikanische Film- und Musikindustrie. Die finden dieses Abkommen gut. Das ist aber eine problematische Entwicklung. Zwar muss man sagen, auch die früheren Abkommen sind insoweit einseitig gestrickt, als sie nur einseitig Rechte der Rechtsinhaber vorsehen, aber keine verbindlichen Vorgaben dafür enthalten, wo diese Rechte ihre Grenzen finden müssen. Einzige Ausnahme in der RBU ist die Zitierfreiheit, die steht ausdrücklich als verbindliche Schranke des Urheberrechts da drin. Ansonsten findet man aber auch in diesen Abkommen keine entsprechenden Vorgaben. Das ist aber verständlich vor dem Hintergrund, dass diese Abkommen aus dem 19. Jahrhundert kommen, wo es praktisch überhaupt keinen internationalen Schutz des geistigen Eigentums zuvor gab, der erstmal aufgebaut werden sollte. Die hatten also eine ganz andere Schutzrichtung vor ihrem historischen Hintergrund. Heute ist jedoch anerkannt, dass vor allem das Urheberrecht auch dazu dient, einen gerechten Interessenausgleich zwischen Urhebern, Verwertern, Verbrauchern und auch der Allgemeinheit auf der anderen Seite zu gewährleisten. Das gilt im Grundsatz auch für die anderen Immaterialgüterrechte. Neben der Bekämpfung der Produktpiraterie, die ist ein wichtiges Ziel, zweifelsohne, ist aber eine der drängendsten Aufgaben auf dem Gebiet des geistigen Eigentums die Informationsfreiheit der Verbraucher vor einer Kumulation immer weiterreichender Schutzrechte zu schützen. Irgendwo muss halt auch da einmal Schluss sein, und das gilt genauso auch für das internationale Immaterialgüterrecht, wo man eben inzwischen auch mal anfangen sollte, verbindliche Grenzen vorzuschreiben im internationalen Verkehr, wo Verbraucherinteressen, Interessen der Allgemeinheit, Informationsinteressen angemessen berücksichtigt werden. Die Europäische Kommission wird zwar nicht müde zu betonen, dass sie genau diesen Interessenausgleich auch beim ACTA gewährleistet sieht. Wörtlich, das erklärt sie, dass das ACTA nicht weitergehen werde als der aktuelle gemeinschaftliche Besitzstand zur Durchsetzung von Immaterialgüterrechten, der, so Zitat, Grundrechte, Freiheiten und Bürgerrechte wie den Datenschutz vollständig achte. Es gehe beim ACTA ausschließlich um die Bewältigung krimineller Aktivitäten im großen Stil und nicht um die Beschränkung von Bürgerrechten oder die Belästigung von Verbrauchern. Dass man derartige Beteuerungen aber überhaupt machen muss, zeigt schon, unter welchem Rechtfertigungsdruck die Europäische Union beim Abschluss dieses Abkommens steht. Dass so ein Abkommen nicht der Belästigung von Verbrauchern dient, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dass man das betonen muss, ist sicherlich auch eine Reaktion auf das öffentliche Interesse, was das ACTA hervorgerufen hat, aber in der Sache schon ganz schön traurig. Tatsächlich zeigt das ACTA aber eine auch inhaltlich bedenkliche Tendenz zur eben doch nur einseitigen Berücksichtigung der Verwerterinteressen, die sich durch das gesamte Abkommen zieht. Ich kann ja nicht auf alle Regelungen im Einzelnen eingehen, nur ein paar Punkte vorweg. Bemerkenswert ist zunächst, dass das ACTA anders als die anderen völkerrechtlichen Abkommen auf dem Gebiet überhaupt keine Regelung über Schutzvoraussetzungen oder Schutzumfang enthält. Es wird also ausschließlich die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums geregelt. Welche Rechte es überhaupt gibt, welchen Umfang die haben, welche Schutzvoraussetzungen es gibt, das bleibt völlig den Vertragsstaaten in ihrem nationalen Recht überlassen. Ist in gewisser Weise etwas inkonsequent, denn natürlich muss sich auch die Rechtsdurchsetzung etwas orientieren an dem Umfang der Rechte, die dort eigentlich durchgesetzt werden sollen. Insoweit, als es um die Durchsetzung geht, orientiert sich das ACTA weitgehend am TRIPS. Auch das enthält in Artikel 41 fortfolgende Vorgaben für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, aber anders als das TRIPS, und das ist der zweite bemerkenswerte Punkt beim ACTA, zumindest findet man in dem Text nichts dazu, scheint das ACTA die Rechte nicht nur den jeweils anderen Vertragsstaatenangehörigen vorbehalten zu wollen, denn so eine Regelung wie Artikel 1 Absatz 3 TRIPS gibt es dort nicht. Das ACTA scheint also offensichtlich auch eine Verpflichtung begründen zu wollen, inländische Schutzinhaber im Inland zu schützen, indem dort bestimmte Mindestrechte für die Rechtsdurchsetzung vorgesehen werden. Das ist ein absolutes Novum in diesem Bereich. Das ist per se nicht bedenklich, ist aber etwas, worauf man hinweisen sollte. Das zeigt sich auch bei den zivilrechtlichen Rechtsbehelfen, die dort vorgesehen sind. Diese einseitige Berücksichtigung der Verwerterinteressen, das fängt an beim Schadensersatz, der ausdrücklich auch ein Strafschadensersatz, also Punitive Damages nach amerikanischem Vorbild vorsieht, die es zumindest in Europa bisher nicht gegeben hat. Die Durchsetzungsrichtlinie ist da ganz klar. Schadensersatz hat ausschließlich kompensatorische Funktion. Strafcharakter soll Schadensersatz nicht haben. Das sieht im ACTA ganz anders aus. Inwieweit das verbindlich ist, da ist der Text nicht so ganz klar. Es gibt eine Fußnote, die darauf hindeutet, dass die EU-Regelung wohl ACTA-konform ist, die wir jetzt haben. Aber dass das überhaupt zugelassen wird, ist schon problematisch. Das Gleiche gilt etwa bei einstweiligen Maßnahmen, bei einstweiligen Verfügungen, Unterlassungsanordnungen, die, auch das ist nicht neu, das gab es im TRIPS auch schon, auch ohne Anhörung der betroffenen Partei, also des angeblichen Verletzers, vollzogen werden können. Aber der Verletzer muss nach dem ACTA nicht mal nachträglich gehört werden. Das TRIPS und auch die Durchsetzungsrichtlinie sehen ausdrücklich vor, wenn ohne Anhörung der Gegenpartei vollzogen wird, muss diese sofort in Kenntnis gesetzt werden, um etwaige Rechtsmittel zum Beispiel einlegen zu können. So eine Verpflichtung enthält das ACTA schlicht nicht, die ist einfach weggelassen worden. Auch das eine relativ bedenkliche, insbesondere im Hinblick auf die grundrechtliche Gewährleistung des rechtlichen Gehörs, Regelung, die man so in Europa zumindest nicht EU-grundrechtskonform durchsetzen sollte. Das Gleiche gilt auch für Strafverfahren. Dort ist etwa eine Regelung enthalten, dass strafbar sein soll, unter anderem das Abfilmen von Kinovorführungen. Und zwar unabhängig davon, was man nachher mit diesem Film vorhat, ob man den ins Internet stellt oder ähnliches, bereits das Abfilmen ist dort ausdrücklich als Beispiel genannt, wo man eine Strafe vorsehen soll. Verträgt sich nicht so ganz mit dem Grundsatz, dass kein materielles Recht geregelt wird, denn der Umfang des Straftatbestandes ist natürlich betrifft den Schutzumfang und nicht lediglich seine Durchsetzung, zeigt auf der anderen Seite aber auch, um wessen Interessen es hier geht, ne? Die der amerikanischen Filmindustrie, denn wessen Filme werden sonst abgefilmt? Die chinesische Filmindustrie ist noch nicht so weit, dass das tatsächlich irgendwie ein Interesse wäre, was dort maßgeblich ist. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen, dazu fehlt uns hier die Zeit. Ich möchte auf ein konkretes Beispiel noch kurz eingehen, nämlich den Umgehungsschutz technischer Schutzmaßnahmen. Die betreffenden Regelungen habe ich Ihnen auf der Rückseite des Handouts auch abgedruckt. Und diese Regelungen sind insbesondere geeignet, den vom Gesetzgeber getroffenen Ausgleich widerstreitender Schutz- und Zugangsinteressen der Allgemeinheit zu gefährden. Stichwort Digital Rights Management Systeme. Solche Systeme werden eingesetzt von Rechtsinhabern, um letztlich selber bestimmen zu können, in welchem Umfang Nutzer irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke benutzen dürfen, geben also Rechtsinhabern die Möglichkeit, Schutzumfang ihrer Rechte zumindest in einem gewissen Umfang selbst festzulegen. Unabhängig von den Grenzen, die der Gesetzgeber für Privatkopien, für Zitierfreiheit und so weiter festgelegt hat. Das wird besonders schlimm dann, wenn solche Schutzmaßnahmen nicht nur erlaubt sind, sondern ihre Umgehung auch noch zusätzlich zivil- oder strafrechtlich sanktioniert wird, unabhängig von der Reichweite des Urheberrechtsschutzes. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, wenn Sie jetzt eine CD kaufen und diese CD auf Ihren iPod überspielen wollen, diese Musik, diese CD aber mit einem Kopierschutz versehen ist, der erstmal geknackt werden müsste, um die Daten überhaupt überspielen zu können, dass Sie zwar eine urheberrechtlich zulässige Privatkopie nach 53.1 Urheberrechtsgesetz anfertigen, aber sich trotzdem rechtswidrig verhalten, weil Sie dafür ja einen Kopierschutz umgehen. Ein solcher selbstständiger, also vom Urheberrecht losgelöster Umgehungsschutz ist zumindest im Ansatz erstmals in den beiden WIPO-Verträgen von 1996, also im WCT und WPPT, enthalten gewesen. Aber Artikel 11 WCT, den habe ich Ihnen im Wortlaut mal abgedruckt. Artikel 18 enthält genau das Gleiche für ausübende Künstler und Leistungs- und Tonträgerhersteller. Danach müssen die Vertragsstaaten einen hinreichenden Rechtsschutz und wirksame Rechtsbehelfe gegen die Umgehung solcher technischen Vorkehrungen vorsehen, die Urheber und ebenso ausübende Künstler und Tonträgerhersteller verwenden, um ihre Rechte vor Nutzungshandlungen zu schützen, welche die betreffenden Rechtsinhaber, und das ist das Entscheidende, nicht erlaubt haben oder die gesetzlich nicht zulässig sind. Dieser letzte Halbsatz ist ganz wichtig, denn der macht deutlich, dass die Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Einrichtung eines rechtlichen Umgehungsschutzes technischer Maßnahmen offenbar nicht greifen soll nach den WIPO-Verträgen, wenn die technisch eingeschränkten Nutzungshandlungen aufgrund einer urheberrechtlichen Schranke, also zum Beispiel der Privatkopie, rechtlich zulässig sind. Vertragsstaaten sind also nicht verpflichtet, technische Maßnahmen gegen Umgehung zu schützen, die ein Rechtsinhaber einsetzt, um urheberrechtlich zulässige Nutzungshandlungen wie Privatkopie, Zitierfreiheit und so weiter einzuschränken. Die USA haben deshalb ganz vernünftig bei der Umsetzung der WIPO-Verträge schon 1998 davon abgesehen, die Umgehung von Nutzungskontrollen, etwa Kopierschutzmechanismen, zu verbieten, sondern ausschließlich Zugangskontrollen unmittelbar gegen eine Umgehung geschützt, also Verschlüsselungsmechanismen zum Beispiel oder Passwortabfragen auf Internetseiten. So etwas darf man auch nach dem US-amerikanischen Recht nicht umgehen. Ansonsten läuft der Umgehungsschutz aber über ein Verbot des Angebots von Umgehungsmitteln, also Computerprogramme, die dazu da sind, Kopierschutz zu knacken, die dürfen nicht verbreitet werden. Aber wenn ein Nutzer rechtmäßig Zugang erstmal zu einem Werk hat, zum Beispiel weil er sich rechtmäßig eine CD gekauft hat, die er anhören kann, dann darf er auch einen Kopierschutz umgehen, um eine als Fair Use zulässige Nutzungshandlung vorzunehmen. Das ist nach US-amerikanischem Recht nicht verboten. Also sobald ich einmal Zugang habe, darf ich eine Nutzungskontrolle umgehen, um dann eine urheberrechtlich zulässige Nutzung dieses erworbenen Werkes vorzunehmen. Das ist in Europa ganz anders. Artikel 6 der Informationsgesellschaftsrichtlinie und in der Umsetzung § 95 A und B Urheberrechtsgesetz, den habe ich Ihnen abgedruckt, der ist sprachlich etwas einfacher zu verstehen als die zugrunde liegende Richtlinie, die gehen darüber deutlich hinaus. Die verbieten nämlich jegliche Umgehung der von einem Rechtsinhaber zum Schutz seiner Werke oder Leistung eingesetzten wirksamen technischen Maßnahmen, soweit der Handelnde weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu dem betreffenden Schutzgegenstand oder dessen Nutzung zu ermöglichen. Und wenn man sich die sehr lange Definition der wirksamen technischen Schutzmaßnahmen in Absatz 2 mal durchliest, sieht man, dass dort am Ende ausdrücklich auch Kopierschutzmechanismen aufgeführt sind. Das heißt, nach dem europäischen und in seiner Umsetzung dem deutschen Recht darf man auch Kopierschutz nicht umgehen, selbst wenn man damit eine urheberrechtlich zulässige Nutzungshandlung vornehmen will. Ich darf also einen Kopierschutz nicht umgehen, selbst wenn die Nutzung, die ich damit ermöglichen will, vom Urheberrecht ausdrücklich erlaubt ist. Die Reichweite des Umgehungsschutzes und des Urheberrechtsschutzes sind also nicht deckungsgleich, anders als das eigentlich die WIPO-Verträge bezweckt haben. Das heißt, Sie begehen zwar keine Urheberrechtsverletzung, in meinem Beispiel, wenn Sie jetzt die Musik auf den iPod überspielen, verletzen aber das Umgehungsverbot technischer Schutzmaßnahmen, was in bestimmten Umfang sogar strafrechtlich sanktioniert ist und auf jeden Fall aber Schadensersatzpflichten auslöst. Das soll ausgeglichen werden dadurch, dass 95b die Rechtsinhaber, die solche Maßnahmen verwenden, zumindest dazu verpflichtet, bestimmten Schrankenbegünstigten die zum Gebrauch der Schranke erforderlichen Mittel zu überlassen. Wie das aussehen soll, weiß kein Mensch. Entsprechende Klagen hat es bisher auch praktisch nicht gegeben. Das besonders Bedenkliche an dieser Regelung ist aber, dass dort nicht alle Schranken aufgeführt sind, sondern nur bestimmte Schranken. Und zu den Schranken zweiter Klasse, die da gerade nicht drinstehen, gehört unter anderem auch die Privatkopieschranke, zumindest was digitale Kopien angeht. Ebenso wie die Zitierfreiheit. Ich darf also aus einem Werk, aus dem ich nur zitieren könnte, wenn ich dadurch einen Kopierschutz umgehe, nicht mehr zitieren, weil ich damit immer zwingend gegen das Verbot des Umgehungsschutzes, der Umgehung technischer Maßnahmen verstoße. Und ich habe noch nicht einmal einen Anspruch darauf, dass ich irgendwie anders durch eine nicht geschützte Kopie oder wie auch immer die Möglichkeit bekomme, von meiner Schranke Gebrauch zu machen. Über den durchaus legitimen Zweck einer effektiven Rechtsdurchsetzung geht das deutlich hinaus, denn dort werden Rechte durchgesetzt, die es gar nicht gibt. Da werden Nutzungen plötzlich verboten, obwohl das Urheberrecht, der Gesetzgeber mit dem Urheberrecht ausdrücklich solche Nutzungen erlauben wollte. Ich halte das deswegen gerade im Hinblick auf die Informationsfreiheit, die auf europäischer Ebene ja nur auch verbindlich durch die Grundrechtecharta gewährleistet wird, äußerst bedenklich. Ob man das jetzt noch vielleicht irgendwann mal ändern könnte zugunsten der Schrankenbegünstigung, ist sehr zweifelhaft, denn auch das ACTA sieht jetzt einen Umgehungsschutz solcher technischen Maßnahmen vor. Den habe ich Ihnen abgedruckt. Zumindest in Auszügen. Diese Regelung ist sehr, sehr länglich und auch nur schwer verständlich. Zunächst, das ist relativ klar, in dem Absatz 5, den ich Ihnen dort abgedruckt habe von Artikel 2.18, finden Sie praktisch wortgleich die Formulierung aus Artikel 11 WCT wieder. Wenn Sie das, ich habe leider nur die englische Fassung, wenn Sie das mit der deutschen Fassung dort oben vergleichen, das ist praktisch wortgleich. Insbesondere findet sich auch am Ende dieser Passus, dass das sich nur auf Nutzungen bezieht, die nicht erlaubt bzw. nicht gesetzlich zulässig sind. Scheint dafür zu sprechen, dass offensichtlich das ACTA von dem Modell des WIPO ausgegangen, der WIPO-Verträge ausgegangen ist, dass also nur dann eine Umgehung auch verboten, geschützt sein soll, eine solche Maßnahme, wenn sie gerade dazu dient, urheberrechtswidrige Nutzungshandlungen zu kontrollieren. Anders als die WIPO-Verträge sieht dann aber Artikel 2.18 in Absatz 6 darüber hinaus konkrete Maßnahmen vor, die die Vertragsstaaten zum Zweck des Umgehungsschutzes vorsehen müssen. Und dort taucht jetzt auch wieder die Umgehung jeglicher wirksamer Schutzmaßnahmen auf. Und das habe ich hier nicht abgedruckt, aber in einer Fußnote dazu werden diese exakt wortgleich definiert wie in § 95a Urheberrechtsgesetz bzw. Artikel 6 der Informationsgesellschaftsrichtlinie. Das heißt, es fallen alle, nicht nur Zugangskontrollen, sondern auch komplett sämtliche Nutzungskontrollen wie Kopierschutzmechanismen darunter. Verpflichtung wird zwar ein bisschen eingeschränkt durch diese Einleitung des Satzes to the extent provided by its law, also dass das nur im vom Recht der Vertragspartei vorgesehenen Umfang gelten soll. Was das genau heißt, erschließt sich mir aber nicht, denn wenn ich den Vertragsstaaten vorschreibe, dass sie im nationalen Recht etwas vorsehen sollen und sage, das müssen sie aber nur insoweit vorsehen, als es im nationalen Recht vorgesehen ist, ergibt das für mich zumindest keinen rechten Sinn. Das Gleiche gilt auch für die Einschränkung, die in Absatz 8 vorgesehen ist, wonach diese Verpflichtung zur Einrichtung eines Umgehungsschutzes unbeschadet der im Recht einer Vertragspartei vorgesehenen Rechte, Schranken, Ausnahmen und Einwendungen gegen Verletzung des Urheberrechts gelten. Auch das kann man so verstehen, dass dort ein Fair-Use-Einwand praktisch zulässig sein soll. kann man aber genauso verstehen, dass lediglich klargestellt werden soll, dass das nationale Urheberrecht in seiner Reichweite nicht betroffen wird, sondern dass der Umgehungsschutz davon rechtlich selbstständig ist. Wenn man das so sieht, kriegen insbesondere die USA ein Problem, und ich weiß nicht, ob die USA das bei den Verhandlungen hier tatsächlich berücksichtigt haben. Das hieße nämlich, dass nach dem ACTA die USA verpflichtet wären, das europäische Modell zu übernehmen und ihre Vorschriften über technische Schutzmaßnahmen deutlich verschärfen müssten, was gerade in den USA, wo First Amendment sehr hoch gehängt wird, äußerst problematisch wäre, wenn dort der Fair-Use-Einwand nicht mehr zulässig wäre. Insbesondere deswegen, weil das ACTA anders als die Informationsgesellschaftsrichtlinie nicht einmal irgendeine Verpflichtung enthält, zugunsten auch nur bestimmter Schrankenbegünstigter, irgendwie die Ermöglichung des Schrankengebrauchs zumindest zu erlauben. Dort ist ganz allgemein nur freigestellt, dass angemessene Ausnahmen vorgesehen werden können, aber wie die genau aussehen sollen oder müssen, wird dort nicht geregelt. Das heißt, nach dem ACTA zulässig wäre ein Umgehungsschutz, der deutlich schärfer ist als selbst das europäische Vorbild, was im Hinblick auf die Informationsfreiheit der Verbraucher sehr, sehr problematisch und selbst mit den allgemeinen Vorgaben des ACTA, dass nur ein effektiver Rechtsschutz gewährleistet sein soll, kaum vereinbar werden. Festhalten kann man insgesamt, die Regelungen des ACTA werden die internationale Durchsetzung von Immaterialgüterrechten wohl nicht revolutionieren. Aber es wird dort eine Tendenz verfestigt, die sehr einseitig auf die Berücksichtigung von Verwerterinteressen abzielt und berechtigte Interessen der Allgemeinheit und der Verbraucher, die in einen angemessenen Ausgleich zu den Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber zu stellen sind, nur unzulänglich bis gar nicht berücksichtigt. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, der rigorose Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie ist eine wichtige Aufgabe, insbesondere auch für die EU, die zusehen muss, dass sie ihre Außengrenzen vor einem Eindringen von Produktnachahmungen, Fälschungen verhindert. Deswegen gibt es auch relativ weitreichende Regelungen zur Grenzbeschlagnahme im ACTA. Aber das darf nicht dazu führen, dass der mit den gewerblichen Schutzrechten wie dem Urheberrecht getroffene Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen allein aus wirtschaftspolitischen Gründen verschoben und letztlich aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Noch ist zwar nicht absehbar, ob das ACTA überhaupt jemals in Kraft treten wird. Das ist erst dann der Fall, wenn mindestens 6 Vertragsparteien das Abkommen ratifiziert haben. Aber selbst wenn es nicht verbindlich werden sollte, wird es den Standard im internationalen Schutz des geistigen Eigentums schon deutlich mitbestimmen und zumindest mittelbar deswegen auch erheblichen Einfluss auf die zukünftige Gestaltung entsprechender Regelungen im nationalen Recht ausüben können. Europäischer Gesetzgeber täte hier deswegen gut daran, anders als bei der Umsetzung der WIPO-Verträge, wo sie ja mit dem Umgehungsschutz deutlich übers Ziel hinausgeschossen sind, etwas mehr Zurückhaltung zu üben und immer sorgfältig zu prüfen, ob Anpassungen der bestehenden Regelungen, insbesondere der Durchsetzungsrichtlinie, tatsächlich zur effektiven Rechtsdurchsetzung notwendig und angemessen sind. Andernfalls droht auf lange Sicht eine Hypertrophie der Schutzrechte, so findet man häufig zu lesen, welche die Akzeptanz des geistigen Eigentums in der Bevölkerung zunehmend erodieren und sich letztlich gegen die Rechtsinhaber wenden wird. Erinnern möchte ich zum Schluss nur an die ermahnenden Worte von Alexander Elster, ich zitiere, die Entwicklung kann natürlich den Weg gehen, das Recht des Urhebers immer mehr zu stärken und ihn sogar mit zeitlich unbegrenzten und sachlich weit hinausgetriebenen materiellen Rechten auszustatten, die dann schließlich ein Ende nur an ihrer Unbegehrtheit finden. Die Allgemeinheit aber muss und wird sich dann doch darüber klar werden, ob nicht das zu starke Ausschließungsrecht des Urhebers nicht nur den Interessen der Allgemeinheit, sondern auch seinen eigenen infolge des Gesetzes der Überspannung und des Zurückschlagens abträglich sein wird. Dieses Zitat ist von 1931, das ist 80 Jahre alt. Damals wurde insbesondere die Einführung eines ewig geltenden Urheberrechts diskutiert, aber die von Elster geäußerten Bedenken sind im Hinblick auf das ACTA meines Erachtens aktueller denn je. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.